Der Predigtext zum heutigen Sonntag steht in 1. Timotheus 1, die Verse 12 bis 17. Der Apostel Paulus schrieb hier an Timotheus: Ich danke unserem Herrn Christus Jesus, der mich stark gemacht und treu geachtet hat und gesetzt hat in das Amt, der ich zuvor ein Lästerer und ein Verfolger und ein Schmäher war. Aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich habe es unwissend getan im Unglauben. Es ist aber desto reicher gewesen die Gnade unseres Herrn samt dem Glauben und der Liebe, die in Christo Jesu ist. Das ist gewisslich wahr und ein teuer wertes Wort, dass Christus Jesus gekommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der Vornehmste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf dass an mir vornehmlich Jesus Christus erzeigte alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Aber Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen, sei Ehre und Preis in Ewigkeit. Amen. Liebe Geschwister, dieses Wort sollte der damaligen Gemeinde und auch der heutigen Gemeinde dazu dienen, in Geduld alle Dinge, alle Geschehnisse zu erwarten und anzunehmen und durchzuführen. Geduld mit den Werdegängen in dieser Zeit, Gott hat immer das letzte Wort. Geduld im Umgang untereinander, Gott kommt mit jedem zurecht. Wir können manchmal ungeduldig sein, und vielleicht sogar selbst das Zepter in die Hand nehmen wollen, wenn wir die Nachrichten dieser Zeit hören. Vor allen Dingen diese Nachrichten, die uns sehr stören, die aus sogenanntem christlichen Lager kommen. Und wir wissen nicht, wie wir damit umgehen sollen. Aber wir sollen Geduld üben. Wir sollen auf den Herrn warten. Denn die, die jetzt noch gegen das Evangelium streiten, werden, so Gott will, gewonnen für das Evangelium, wie wir es ja auch von dem Apostel Paulus gerade gehört haben. Er war ein Gottgläubiger, er wollte Gott dienen, aber er arbeitete gegen den Plan Gottes, den er nicht nachvollziehen konnte, und so gibt es auch heute viele, die das tun. Wir sind natürlich erschüttert, wenn wir sehen, was in unserer Stadt im Namen der Kirche und der Christen dort vor sich geht. Nur mal kurz angedeutet, am 16. Juli und am 17. findet ja dann so ein Stadtfest der Lesben und Schwulen statt unter der Schirmherrschaft der evangelischen Kirche. Dort dieses Stadtfest im Rahmen am Neuendorfplatz soll deutlich machen, wir gehören alle unter dasselbe Dach. Das findet dann auch in der Fuggerstraße statt. Und die ganzen Berliner Kirchenkreise sind dabei, bestehend aus Pfarrerinnen und Pfarrer, Mitarbeitern und Ehrenamtlichen über kirchliche Angebote in Berlin. Im Fokus der Aufmerksamkeit steht 2016 die im April von der Landessynode beschlossene Gleichstellung der Gottesdienste zur Trauung eingetragener Lebenspartner und Partnerinnen, mit denen heterosexueller Ehepaare, die zum 1. Juli 2016 in Kraft tritt. Da das Thema lautet: trau dich auch das zu tun, was der Bibel entgegensteht. Und einige Zeit später, gleich in der Stadtmitte, in der Marienkirche, findet Ähnliches statt. Christen, Juden und Moslems feiern Homo-Gottesdienst. Ja, ganz deutlich wird das gesagt. Es findet dort statt unter dieser Schirmherrschaft. Und die Frau Sabine Leuthäuser-Schnarrenberger hält die Predigt, die ehemalige Justizministerin. Und da wird deutlich gemacht, das ist alles unter einem Dach. Das gehört alles zusammen, auch in der Kirche. Und das ist kurz vor dem Christopher Street Day, der hier auch stattfindet. Und wenn wir dann noch zusätzlich lesen, dass die Gender Ideologie um sich greift und in England bereits Briefe verschickt werden in manchen Städten an die Eltern der Kinder, die nun langsam in die Schule kommen sollen. Sie sollen bitte die Kinder befragen, was sie sein wollen. Ob sie Mädchen, Junge oder irgendetwas anderes sein wollen. Wir wollen das registrieren, welche Geschlechtsart sie wünschen. Und man sagt, in dieser Gender-Ideologie gibt es 60 verschiedene Varianten. Und man kann sein, was man will. Die Kinder sollen entscheiden, was sie wollen. Soweit sind wir schon. Und wir fragen uns, können wir das noch ertragen? Können wir das noch irgendwie mittragen? Aber Paulus schrieb an Timotheus, schau, was ich für einer gewesen bin. Ich habe auch unterm religiösen Deckmantel die Wahrheit verfolgt. Und nun bin ich hier, aus Gnaden Gottes. Nun bin ich da und darf die Wahrheit verkündigen. Aber vorher war ich einer, der wohl Gott dienen wollte, aber genau das Gegenteil tat. Das persönliche Zeugnis des Apostels, wie er vom Wesen eines Verfolgers Christi zum Wesen eines Dieners Christi geworden ist, soll der Gemeinde zu einem Vorbild dienen, um in den geistlichen Ordnungen zu bleiben. Das heißt, Geduld zu üben, auch mit dem Nächsten, mit dem Glaubensbruder, mit der Glaubensschwester. Jeder hat einen anderen Hintergrund. Aber eins ist wahr, Gott ist der Führende und er will, dass jeder zu der Heiligkeit auch äußerlich durchdringt. Die Heiligkeit, die er innerlich bekommen hat durch die Wiedergeburt im Heiligen Geist. So steht es auch im Römerbrief Kapitel 8, dass Paulus hier schreibt und wie an anderen Stellen immer wieder ermutigt, wartet auf den Herrn, was er dort tut. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbild seines Sohnes. Gott will es so und er wird es auch tun. Auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche er aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Er hat das alles gemacht. Welche er aber gerecht gemacht hat, die hat er auch herrlich gemacht. Ja, die hat er herrlich gemacht. Was sollen wir nun dazu sagen? Gott ist der Handelnde. Wir sollen uns nicht von den Situationen und Umständen bestimmen lassen, auch wenn sie vielleicht noch so wehtun. Und ich kann mir groß vorstellen, dass die Gemeinde Jesu zur damaligen Zeit gelitten hat unter diesem Saulus, der da fromm einherkam. Fromm. Er war nach dem Gesetz und sträflich, sagt er. Er war anerkannt unter den frommen Leuten. Und der verfolgte die Gemeinde, die den Messias bekannten, die den bekannten, den Gott ja schon angekündigt hat, dass er kommen würde. Und Johannes der Täufer hat auf ihn hingewiesen, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Und die, die an ihn glaubten, wurden nun verfolgt durch den Frommen, den Superfrommen. Und nun konnten sie später feststellen, Gott arbeitet. Gott hat den längeren Arm. Er reicht dahin, wo wir nicht hinreichen können. Und in diesem selben Timotheusbrief sagt ja Paulus dann danach, darum ist euch aufs Herz gelegt, zu beten für die Leute, für alle Menschen, betet für sie und wartet ab, was Gott tut. Er wird zu seiner Zeit eingreifen. Geduld müsst ihr haben. Ein paralleler Text, der auch für den heutigen Sonntag aufgezeichnet ist, ist ja das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Im Lukas-Evangelium, da war ihm zwei Söhne im Hause dieses Vaters, der das alles nun erleben musste, das Gute und das Schlechte. Und der Jüngere von ihnen sagte, Vater, gib mir das Erbteil, was mir zusteht. Und der Vater hat nicht gesagt, nein, mache ich nicht. Er hat gesagt, gut, gebe ich dir. Er hat ihn ziehen lassen. Der Jüngere, der zog dann einfach weg mit diesem Erbgut und brachte es unter die Leute, brachte es, gab es alles aus und landete schlussendlich bei den Schweinen. Das ist das Resultat, wenn man ohne Gott lebt. Man landet bei den Schweinen. Man arbeitet dann an dem Verkehrten mit. Man arbeitet mit, selber degradiert zu werden unter das Tier noch, als Krone der Schöpfung. Und was tat der Vater? Hat der Vater gesagt, so, ich muss dir mal immer ein E-Mail schreiben, ja, heute würde man das ja machen, ständig, hör auf, ist ja furchtbar, was du da machst. Er wartete mit Geduld. Wir lesen nicht, dass er sich aufmachte und große Schimpftiraden über den verlorenen Sohn losgelassen hat. Er wartete. Gewiss betete er auch. Und als nun endlich dieser verlorene Sohn sagt, ich habe alles in den Sand gesetzt, ist alles schlecht. Zu Hause war es wirklich am besten. Jetzt kehre ich um. Ich habe keine andere Option mehr. Und ich werde einfach eingestehen, dass ich falsch gehandelt habe. Das hatte er sich schon vorgenommen. Er wollte das nicht beschönigen. Er ist an den Punkt gekommen, wo er sagt, meine Entscheidung war die falsche. Der Vater wartete darauf, bis das im Herzen dieses Sohnes stattfand. Und als der Sohn nach Hause kam, stand der Vater nicht da und sagte, na, habe ich dir nicht gleich gesagt? Ja. Sondern er sah ihn von Ferne und ging ihm entgegen, öffnete die Arme. Geduld. Er wartete genau auf diesen Zeitpunkt, bis diese Wende eintrat im Herzen des Einzelnen. Und das ist auch das, was wir tun sollen. Wir beten für den Nächsten in der Welt. Wir beten für die Brüder und Schwestern, dass sie im Wachstum vorankommen und warten darauf, dass sie auch diesen Stand und das Ziel erreichen, was Gott ihnen gesetzt hat. Das brauchen wir. Und deswegen sagt der Apostel Paulus das hier zu Timotheus, diesem jungen Mann, der ja auch mit diesen Problemen der damaligen Zeit gar nicht so zurechtkam. Der hätte am liebsten alle übers Knie gelegt und durch Gewalt, damit sie endlich mal ihre Berufung erkennen und sich Gott ganz hingeben. Er musste mit ansehen, wie auch Gläubige miteinander schlecht umgegangen sind. Ja, was machen wir denn da? Lass das Wort reden und du übe dich in Geduld. Schere nicht aus, sage nicht, mir reicht's. Sondern denke daran, wollte Paulus sagen, ich war doch auch einer, der den Gläubigen ständig auf den Füßen stand und ihnen übel zurichtete. Und ich bin doch auch jetzt hier. Glaubst du nicht, dass die anderen eventuell auch hier sein werden? Wenn wir auch lesen in der Apostelgeschichte, wie es dem Saulus dort erging. Er war wirklich ergriffen, er wollte ja Gott dienen. So vielleicht auch viele Moslems, wir hörten ja von ihnen, Gott dienen wollen. Irgendwie, aber in ihrer Art und Weise. Und merken nicht, dass sie gegen Gott arbeiten. Da heißt es hier im 9. Kapitel, Saulus schnaubte mit Drohen und mit Morden gegen die Jünger des Herrn und ging zum hohen Priester und bat ihn um Briefe gen Damaskus an die Schulen, auf dass er etliche dieses Weges fände, Männer und Frauen, er sie gebunden führte gen Jerusalem. Er schnaubte. Ja, er war also wirklich ein religiöser Eiferer, war er. Er eiferte und wollte Gott damit dienen. Wir haben ja ein ähnliches Beispiel auch von dem Apostel Petrus, der ja auch seinem Herrn dienen wollte, mit Feuer und mit Schwert. Auch Johannes, der ja einst sagte, auch wir wollen Feuer vom Himmel fallen lassen. Ja, wisst ihr denn nicht, wem ihr angehört? Wessen Geisteskind ihr seid? Das ist nicht die Lehre Gottes. Habt Geduld miteinander. Wartet auf den Nächsten. Denn auch an die Philipper schrieb der Apostel Paulus später, ich bin ganz gewiss, Philipper 1, Vers 6, dass der etwas angefangen hat, den Glauben auch bei den Glaubensgeschwistern, der ist derjenige, der es auch vollenden wird. Allerdings gibt es Zeitunterschiede. die Zeitfenster sind nicht gleich, wo das und das passiert. Merken wir, wie sicher wir als Gemeinde auch werden sollen und dürfen, in dem Vertrauen auf den lebendigen Gott, dass er mit jedem Einzelnen zurechtkommt, zu seiner Zeit. Denn es ist ein Werk des Widersachers, dass er Gemeinde verunsichern kann und vielleicht sogar Leute dann unter ihnen erzeugt, die dann sagen, naja, die anderen haben vielleicht doch recht. Oder wie es der Bruder auch erzählte, einige meinten ja, naja, man konvertiert vielleicht doch lieber zum Islam. Irgendwie scheint es mit dem Christentum doch nicht so gut zu klappen. Das will der Widersacher erreichen, auch in den Gemeinden, dass möglichst nicht zwei eins sind. Denn wo zwei eins werden, worum sie bitten, das will Gott ihnen geben. Um also diesen Werdegängen, die Gott im Herzen des Einzelnen vollführt, in der Gemeinde nicht im Wege zu stehen, ist Geduld nötig. Geduld dem Einzelnen gegenüber. Das fürbittende Gebet, das helfende Wort sollen dieses Wachstum begleiten im Herzen des Nächsten. Jakobus durfte es auch so schreiben, Jakobus 5, Vers 16, betet füreinander, dass ihr gesund werdet. Betet füreinander. Das will doch heißen, wenn du siehst, so wie der Vater seinen Sohn loslassen musste, dass vorübergehend jemand ausschert, bete für ihn, dass er wieder zurechtkommt. Du weißt nicht, wie lange das dauert, aber bete für ihn. Der Herr kann ihn zurechtbringen, ja. Unsere Beschleunigungsversuche aus menschlichem Vermögen, Wachstum des Glaubens bei dem Nächsten zu fördern, muss letztlich immer in Zank und Streit ausufern. Und die Betrübnis des Heiligen Geistes liegt dann vor. Wie heißt es doch in der Schrift, nehmt einander an, wie Christus euch angenommen hat. Das soll uns doch einfach sagen, Christus hat uns so angenommen zu einer Zeit, wo wir auch gar nichts zu bieten hatten. Wir kamen nicht voran. Paulus wurde angenommen vor Damaskus als einer, der alles falsch gemacht hat, damit jetzt Gott in ihm das Richtige aufrichten kann. Nehmt einander so an, wie Christus euch angenommen hat. Niemand ist fertig gewesen, als er zu Jesus kam. Alle waren Sünder. Alle waren solche, die alles verkehrt gemacht haben und durften dennoch zu Jesus kommen. Und dieselbe Gesinnung soll uns, bis der Herr wiederkommt, auch bewegen, dass wir einander so annehmen und segnen, in dem Glauben, in der Gewissheit, dass der Herr das begonnene Werk in dem Einzelnen auch weiterführen wird, in welcher Art auch immer. Jakobus schreibt auch in Kapitel 3, Vers 16, wo dann aber durch persönliche Zurechtbringungsarten Neid und Zank entsteht, da entsteht Unordnung. Unordnung, und das ist ein böses Ding. Paulus, der ja ein Diener Gottes sein wollte, aber ein Nachfolger des göttlichen Heilsplans war, wurde nach seiner Umkehr von Jesus Christus selbst stark und treu gemacht. Von ihm selbst. Nicht durch irgendeinen Menschen, der ihn umgebogen hat und aus ihm was Gutes machte, sondern der Herr selbst machte das in ihm. Ein wunderbares Werkzeug wurde er in Gottes Hand plötzlich. Denn er sagte auch, ich besprach mich nicht mit Fleisch und Blut, sondern durch das, was Gott mir gezeigt hat, was er aus mir gemacht hat, durch das konnte ich in seinem Dienst stehen. Der religiöse Eifer des Apostels vor seiner Umkehr schaffte überall nur Unruhe und Unordnung. Und er hat das auch später vor dem König Agrippa in Caesarea bekannt, als er dort festgesetzt worden war. Da sagte er dann auch, wie es bei ihm war. Ich meinte bei mir selbst, ich müsste viel zuwidertun dem Namen Jesu von Nazareth. Ich dachte, das ist was Gutes. Wie ich denn auch zu Jerusalem getan habe, da ich viele Heilige in das Gefängnis verschloss, darüber ich Macht von den hohen Priestern empfing. Und wenn sie erwürgt wurden, half ich das Urteil sprechen. Ja, das meinte ich. Und durch alle Synagogen peinigte ich sie oft und zwang sie zu lästern und war überaus unsinnig auf sie, verfolgte sie auch bis in die fremden Städte. Überdem, da ich auch gen Damaskus reiste mit Macht und Befehl von den hohen Priestern, sah ich mitten am Tag, o König, auf dem Weg ein Licht vom Himmel, heller denn der Sonne Glanz, das mich und die mit mir waren, umleuchtete. Und dann kam ja diese Stimme, da wir alle zur Erde niederfielen, hörte ich eine Stimme reden zu mir, die sprach auf Hebräisch, Saul, Saul, was verfolgst du mich? Es wird dir schwer werden, wieder den Stachel zu löcken. Herr, wer bist du? Herr, wer bist du? Gott hat seine Art und seine Zeit, dem Einzelnen zu begegnen, wo er plötzlich die wahre Stimme des Herrn hört und sich umlenken lässt. Wir, wenn wir auf dem Markt in Spandau sind, machen ja auch nur eine Aussaat. Wir bekehren ja die Menschen nicht. Das können wir auch gar nicht. Aber wir bieten das Evangelium an. Wir haben die Bringeschuld, das Evangelium zu sagen, egal wer er ist. Und Gott selber ist der Wirkende im Verborgenen, in der Art und zu der Zeit, wann es richtig ist. Und so auch unter uns. In den Gemeinden. Deswegen schrieb der Apostel Paulus das an Timotheus. Denke bitte daran, wie es mit mir gewesen ist. Ich danke dem Herrn dafür, dass er mich stark gemacht hat und dass er mich treu gemacht hat. Er hat mich ins Amt gesetzt, der ich doch zuvor alles andere tat, als ihm zu gefallen. Denn das ist ein wahres und wertvolles Wort, dass Gott die Sünder sucht und selig macht. Die Sünder, die jetzt noch in der Sünde leben, ob nun religiös in der Sünde oder weltlich in der Sünde, er sucht diese Sünder. Darum suchen wir mit Jesus auch diese Sünder, beten für sie, segnen sie im Gebet, damit sie Umkehr halten zu der Zeit, die Gott ihnen bestimmt hat. Wir halten uns nicht an den Unarten auf, auch wenn sie uns traurig machen, sondern wir bleiben in der Freude am Herrn und in der Freude an seinem Werk. In 1. Korinther 15 schrieb der Apostel Paulus auch in Vers 10, von Gottes Gnade allein bin ich, was ich bin. Ich bin's nur aus seiner Gnade. Und diese Gnade wünsche ich natürlich auch den anderen. Und seine Gnade ist nicht vergeblich an mir gewesen. Und der Gemeinde zu Ephesus schrieb er diesbezüglich auch, Epheser 2, Vers 8, denkt daran, aus Gnaden seid ihr nur selig geworden. Das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Ihr seid auch nur aus Gnaden selig geworden. Ihr habt nichts zu bringen gehabt, wollte er sagen. Und weil ihr das erkennt, dass ihr gar nichts zu bringen hattet, warum Gott euch überhaupt annehmen sollte, lasst es auch im Glauben für die anderen zu. Sie haben auch nichts zu bringen, machen auch alles falsch. Aber Gott hat einen Plan und er ruft sie. Und zu seiner Zeit wird er sie auch an- und aufnehmen, aus Gnaden. Und das erleben wir ja auch immer wieder, auch wenn wir die Missionsberichte hören, in welch wunderbarer Weise der Herr Menschen, die vorher rebellisch gegen ihn waren, plötzlich zur inneren Umkehr bringt und sie Missionare, Verkündiger des Evangeliums werden. Geduld ist also nötig, das brauchen wir. Um eine geistliche Ordnung in der Gemeinde aufrechtzuerhalten, ist der Umgang untereinander mit Geduld nötig. Der Umgang untereinander mit Geduld nötig. So sagte der Apostel Paulus hier im Brief an Timotheus, darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf dass an mir besonders Jesus Christus erzeigte, alle Geduld zum Vorbild denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben. Alle Geduld, welche Geduld hat der Herr mit mir gehabt? Und diese Geduld soll ich auch mit dem Nächsten haben, dass er Raum hat zum Wachsen. Das Zeugnis der Barmherzigkeit und Geduld des Herrn an und mit Paulus soll also ein Beispiel für den Umgang der Gläubigen untereinander sein. Ist es nicht so, dass viele sich aneinander reiben und stoßen? Der ist noch nicht so weit, wie er sein sollte. Ja, wir können ihn auch nicht fördern darin, sondern das muss der Herr tun. Und darauf sollen wir warten, aber sollen damit auch rechnen. Damit auch rechnen. Wie wir schon öfter betrachtet haben und uns erinnert haben daran, dass der Satan lauert nur darauf, mit seinen ganzen dämonischen Engelscharen, um Glaubensleben und Gemeinde auch in der Letztzeit zu zerstören, so geht es auch heute zu. Wir sollen schwach gemacht werden durch all diese widrigen Ereignisse. Und ich habe mal einen Filmbericht gesehen, wie Wölfe ihre Beute jagen. Wölfe greifen nicht sofort dieses Beutetier an, sondern sie umzingeln die Herde und machen sie unruhig und versuchen, die schwachen Glieder, die Jungtiere, zu trennen von der Herde. Die Herde soll erstmal Angst kriegen, sie soll in Panik ausbrechen. Sie sollen davonstürmen und gar nicht mehr darauf achten, ob da Jungtiere dabei sind oder nicht. Dann kann man die Schwachen trennen von der Herde. Und wenn das geschehen ist, dann kann man leichte Beute machen. Und das will der Widersacher auch tun in unserer Zeit. Er möchte die Gemeinden in Unruhe versetzen, dass sie nicht mehr nach rechts und links schauen, dass sie in Lieblosigkeiten verfallen und keiner mehr so richtig mit dem anderen kann, damit er dann den Einzelnen am Schopfe ergreifen kann, verführen und vielleicht sogar in den Unglauben ziehen kann. Und das soll aber nicht geschehen. Die Barmherzigkeit Jesu und seine Geduld an uns soll einen Ausfluss auch dem Nächsten gegenüber haben. Die Geduld dem Nächsten gegenüber ist darin begründet und festgelegt, dass ja jeder eine unterschiedliche Prägung hat. In der Gemeinde Jesu finden wir ja alles, jeden sozialen Stand, jede Form der Bildung. Jeder hat andere Erfahrungen gemacht in dem Leben ohne Gott. Und wir können die oft gar nicht bei dem anderen nachvollziehen. Ich merke das in den seelsorgerlichen Gesprächen, was mir alles erzählt wird. Das hatte ich nicht erlebt, ich habe was anderes erlebt. Ich sage dann manchmal, ja, so wie ich dich nicht verstehen kann, kannst du mich auch nicht verstehen. Denn was ich erlebt habe, das hast du nicht erlebt. Deswegen müssen wir geduldig miteinander umgehen und müssen auf den Herrn blicken. Er weiß, was ich erlebt habe. Er weiß, wovon ich geprägt worden bin in meinem früheren Leben. Er weiß, wo die Veränderung angesetzt werden muss. Das weiß der andere nicht. Der hat sein eigenes Leben. Und somit lassen wir die Veränderung bei dem Nächsten zu. Wir beten dafür, dass jeder Einzelne verändert wird. Die Schrift will uns einfach deutlich sagen, wir bleiben in der Abhängigkeit unseres Herrn. Und wir wollen seinen Willen tun. Der Schreiber des Hebräerbriefes hat es so formuliert. Er hat ja nicht nur gesagt, wir brauchen Geduld, ja, sondern er hat das in Beziehung gesetzt und sagt, Geduld ist euch Not, damit ihr den Willen Gottes tut. Ungeduldige Leute gehen am Willen Gottes vorbei. Saulus war ungeduldig. Er hatte eine Meinung und die musste umgesetzt werden. Da hat er alles verkehrt gemacht. Bis er endlich fragte, Herr, was willst du eigentlich, dass ich tun soll? Und da war der Anfang gesetzt, den Willen Gottes zu tun. Und wer den Willen Gottes tut, der empfängt auch Wegweisung, die Verheißungen Gottes. Da geht's lang, das will ich dir geben, das wird daraus. Geduld ist euch Not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung des wahren Lebens jeden Tag empfangt. Denn noch über eine kleine Weile, so wird kommen, der da kommen soll und nicht verziehen. Der Gerechte aber wird des Glaubens leben. Wer aber weichen wird, an dem wird meine Seele kein Gefallen haben. Wir aber sollen nicht sein von denen, die da weichen und verdammt werden, sondern von denen, die glauben und die Seligkeit erlangen. Der Apostel Jakobus, er durfte auch sagen, nehmt euch bitte ein Beispiel daran. Ja, zum einen haben wir gesagt, Beispiel an dem Vater, der auf seinen verlorenen Sohn wartete, der ihm sicher mit Gebet umgab. Aber Jakobus schreibt, nehmt euch ein Beispiel an Hiob. Die Geduld Hiobs, jetzt sagen wir vielleicht, naja, ich habe den Hiob-Brief gelesen, da gab es ja Passagen drin, da war er gar nicht so geduldig. Es geht um das Ganze. Es geht um das Ganze. Hiob wird hier als ein Geduldiger gepriesen. Er hat zum einen gesagt, als er alles verloren hatte, seine 10 Kinder, seinen ganzen Reichtum, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gelobt. Und als seine Frau auch ihn noch beschimpfte, nachdem er so krank war, und sagt, nun sag doch endlich mal Gott ab. Ja, du redest ja wie die närrischen Weiber. Haben wir das Gute empfangen von Gott, sollten wir das Böse nicht auch nehmen? Geduld zu Gott. Er weiß schon, was richtig ist. Natürlich kamen dann einige Freunde, religiöse, gläubige Freunde. Die haben gesagt, pass mal auf, irgendwo stimmt's doch da bei dir nicht. Und dann wurde er unruhig, weil er zu sehr auf die Freunde gehört hat. Was sagen die denn da eigentlich? Gott weiß doch eigentlich genau, wie ich bin. Und dann sagte er später, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Das weiß ich. Da könnt ihr reden, was ihr wollt. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und zum Schluss sagte er, vergib mir, Herr. Ich habe bisher nur durch die Rede von dir gehört. Jetzt habe ich dich aber gesehen. Und ich weiß, du bist die Wahrheit. Ja, die Geduld Hiobs. Lernt davon. Ich persönlich habe noch nicht meine Kinder verloren. Aber sollte ich sie verloren haben oder hätte ich sie verloren, hätte der Herr mich gemahnt, schau mal, wie es mit Hiob ging. Du hast nur 2 Kinder, der hat 10 verloren. Und du musst vielleicht, wenn du 1 verloren hast. Geduld, wir brauchen im Vertrauen zu dem lebendigen Gott diese Geduld. Die Geduld aber auch, sagt Jakobus hier, schaut doch mal, wie es dem Herrn ergangen ist. Hätte der nicht 100-mal umdrehen müssen nach dem, was man ihm alles angetan hat? Die Leute haben gesagt, du hast einen Teufel. Ja, wer bist du überhaupt? Ist doch alles falsch, was du machst. Ja, sie wollten ihn steinigen. Hätte er nicht Grund gehabt zu sagen, also mit diesem religiösen Volk will ich gar nichts mehr zu tun haben? Die Geduld, die er bewies vor dem himmlischen Vater, ließ ihn den Weg bis ans Kreuz gehen. Und wir sind dankbar, dass der Herr geduldig gewesen ist und dass er nicht ausscherte wegen der Widersprecher, wegen unserer Haltung. Geduldig, so wie ein Ackermann, sagt Jakobus, der ja auch darauf warten muss, bis die Frucht aufgeht und hervorkommt von dem, was er gesät hat, das kommt nicht sofort gleich. Man kann nicht immer nachbohren und sagen, ist da schon Frucht, sondern man muss warten, wie der Ackermann. Zu seiner Zeit kommt das. Und so sollen wir geduldig sein auf die Zukunft des Herrn. Und dann heißt es hier, stärkt eure Herzen. Stärkt mit dieser Geduld eure Herzen. Denn ihr habt doch wunderbare Vorbilder auch durch die Propheten. Die Propheten, die durchgehalten haben, obwohl sie ständig mit religiösen Anfechtungen zu tun hatten. Durchgehalten, weil Gott treu ist. Denkt daran, wer euch berufen hat. Wenn auch die Gemeinde manchmal innerlich und vielleicht auch aneinander durch den nächsten Leid erfährt, so sagt doch die Glaubensgeduld, dass Jesus Christus seine Herde immer weiterführt, auf segensreichem Weg. So lesen wir es ja auch in Johannes 10, meine Schafe, sie hören meine Stimme. Sie folgen mir, ich gebe ihnen das ewige Leben. Ich führe sie einfach weiter und keiner wird sie aus meiner Hand reißen. Selbst das Schaf, das sich von der Herde mal getrennt hat, kann wieder zurückgeführt werden. Die Hoffnung sollen wir nie aufgeben, weder für die Brüder und Schwestern noch für die Menschen in dieser Welt. 1. Korinther 1, Vers 10, haltet fest aneinander, in einem Sinne, in einerlei Meinung und fragt alle zusammen, Herr Jesus, was willst du, dass wir tun sollen? Das Ziel des Gemeindelebens ist deutlich. Worum geht es? Paulus hat ja an Timotheus das so geschrieben, es geht um die Ehre Gottes. Es geht nicht in erster Linie um uns, sondern es geht um seine Ehre. Gott, dem ewigen König, dem unvergänglichen und unsichtbaren und allein Weisen, ihm sei Ehre und Preis. Darum geht es. Unser tägliches Leben soll dafür eingesetzt werden, dass die Ehre Gottes sichtbar wird und ihm gegeben wird und dass andere Menschen ermutigt werden, zu ihm zu kommen, der es so gut meint. Geduld ist euch Not. Ich möchte uns noch ein Beispiel lesen von einer Frau, die den Grund erklärt, warum sie das verstanden hat oder warum sie auch in ihrer persönlichen Schule immer wieder die Geduld suchte und eine Dulderin wurde, auch in schwierigen Situationen. Sie hatte ja viel Leid erlebt und doch war sie geduldig darin. Danach gefragt, wie das kam, sagte sie, sie hat schon viele Jahre jetzt das praktiziert und immer wieder versucht, eine völlige Unterwerfung unter den göttlichen Willen zu haben. Und sie wurde besonders durch eine Bemerkung in einer Predigt dazu veranlasst, das nun endlich in Angriff zu nehmen. Und sie sagte, was der Auslöser war. Sie hatte gehört in einer Predigt, dass das Schaf, ein Schaf unter den Händen des Scherers, ganz ruhig wird. Und obwohl der Scherer die Wolle absolut abschor, hat er es so gemacht, dass das Schaf nicht verletzt wurde. Es wurde nicht verletzt. Und der Prediger sagte auch den Grund dafür. Der Grund, dass das Schaf nicht verletzt worden ist bei der Schur, lag nur darin, dass es still lag, blieb. Still blieb. Darum liege still und der Scherer wird dich nicht schneiden, wenn du dich nicht auflehnst, unruhig bist und kämpfst. Dann wirst du nicht bloß geschoren, sondern dabei auch verwundet, wenn du kämpfst. Und wenn du nicht kämpfst, nicht verwundert. Gott tut sein Werk. Und das ist das, was mich selig und glücklich gemacht hat, sagt sie. Und der Prediger sagte, ja, dann mach das auch so. Dann sei still vor deinem Herrn. Er wird dich nicht verletzen. Und er wird auch das Äußere so abnehmen, was dich belastet, dass du dennoch fröhlich bist, dass man nicht einmal, wie sagt er, blökt. Und wir brauchen nicht mehr blöken. Amen.